Also, was haben wir heute Abend auf dem Programm? 5 Betrachtungen für jedermann. Das ist eine Lehrrede aus dem Anguttara Nikaya. Und man kann durchaus sagen, dass das ein Dhamma-Klassiker geradezu ist. Darin werden Übungen beschrieben und von dem Buddha geradezu dringend empfohlen. Es sind 5 Übungen, die im Zusammenhang mit dem Thema Alter, Krankheit und Tod zu tun haben. Und ich möchte mal anfangen damit, dass ich diese 5 Kontemplationen zunächst einmal in den Worten des Buddha vortrage und dann, wie ihr das kennt, im Detail zu betrachten. 5 Tatsachen sollte jeder öfters bei sich erwägen, sei es Mann oder Frau, Hausner oder Hausloser. Welches sind diese 5 Tatsachen? Dem Altern bin ich unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen. Der Krankheit bin ich unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Dem Sterben bin ich unterworfen, kann dem Sterben nicht entgehen. Von allem Lieben und Angenehmen muss ich scheiden und mich trennen. Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Das sollte jeder öfters bei sich erwägen, sei es Mann oder Frau, Hausner oder Hausloser. Das ist die Vorschau, die der Buddha ja oft in Bezug auf seine Belehrungen gibt, wo er einmal unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenkt und dann zugleich auch den Rahmen absteckt, in dem das Ganze stattfinden wird. Und hier werden zunächst 5 wichtige existenzielle Tatsachen beschrieben. Ein Komplex ist Alter, Krankheit, Tod. Dann geht es um die Fragestellung Trennung, Verlust, Abschied. Und schließlich um die Frage unseres Tuns und Lassens. Die ersten 3 betreffen Eigenschaften unseres Körpers. Das zweite Thema fokussiert mehr auf das, nicht was wir selbst sind, sondern was zu uns gehört, was wir mein und mir nennen, was wir als wichtig und wertvoll erachten. Und das dritte Schwerpunktthema ist eigentlich ein übergreifendes. Es geht um das Gestalterische in unserem Leben, also um das, wo wir etwas verändernd tun können. Das ist das alte Stichwort Karma im Grunde. Und in diesem ersten Absatz werden zugleich 4 Orientierungspunkte mit auf den Weg gegeben, wie wir uns auf diese Thematik einstellen. Man kann auch sagen, der Buddha stellt 4 Fragen und beantwortet sie auch. Die erste Frage ist, warum in aller Welt soll man sich mit diesen Themen beschäftigen? Antwort: Weil wir den genannten Dingen nicht entgehen können. Wir werden damit konfrontiert sein oder sind damit konfrontiert, ob wir das wollen oder nicht. Und es ist gut, wenn wir entsprechend gut mit diesen Dingen umgehen können. Zweite Frage, wie geht man mit den Themen um? Auch da gibt es ein Stichwort, das lautet erwägen. So ist die Übersetzung. Im Pali heißt es Pachaveketi. Heißt, wir sollen die Dinge betrachten, anschauen, prüfen, sozusagen untersuchen. Und im Pali steckt das Wort Akhi drin, ist das Auge. Wir sollen uns also diese Lebenstatsachen vor Augen führen. Und das kann man durchaus physisch verstehen, wenn wir durch unser Leben gehen, dass wir mit den physischen Augen hingucken, was passiert da, wo sehe ich das, worüber gerade gesprochen worden ist. Aber natürlich ist auch gemeint das Auge des Verstehens, dass wir kapieren, was da los ist, dass wir nicht blind durch das Leben tappen, sondern merken, Achtung, da ist etwas, was mich angeht. Und dann stellt der Buddha die Frage, wer soll das machen? Die Antwort schlicht und einfach, jeder. Bei diesen Dingen gibt es keinen Unterschied, ob es sich um einen Mann handelt oder um eine Frau, ob es jemand ist, der im Orden ist, sozusagen damals Spezialist ist oder ein sogenannter Laie ist. Jeder soll das tun. Warum? Weil jeder gleichermaßen davon betroffen ist. Und die letzte Frage, wie soll man es machen, beziehungsweise wie intensiv soll man es machen? Antwort, öfter. Immer wieder, wiederholt, immer, immer, immer. Es genügt nicht, diese Sachen einmal zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, ja, habe ich abgehakt jetzt, was ist das nächste Thema? Sondern immer wieder hingucken, weil wir davon betroffen sind und es deshalb notwendig ist, es nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, was da abgeht, sondern dass wir das fest verinnerlichen. Das ist ein Bestandteil unserer Alltagswahrnehmung auch wird. Mit diesem Vorspann sind wir sozusagen von Seiten des Erwachten jetzt geeicht und können jetzt die Tatsachen mal näher selbst angucken. Nummer 1. Aus welchem Grunde aber soll man öfter bei sich erwägen, dass man dem Altern unterworfen ist, dem Alter nicht entgehen kann? Ist merkwürdig oder auch nicht, dass der Buddha seine Empfehlung begründet. Er sagt nicht, wie das in anderen Religionen oft der Fall ist, mach das, wenn du es nicht machst, kriegst du Ärger mit mir. Ich gebiete euch, das zu machen, sondern er sagt, ich empfehle das zu machen und sage auch, warum ich das mache. Und warum macht er das? Weil die allgemeine Geistesverfassung des Menschen nicht geeignet ist, diese Dinge wirklich zu sehen. Diese geistigen Trübungen, die jeder sozusagen mit sich rumschleppt, verhindert einen klaren Blick auf die Sache. Und wenn man einmal kurz einen klaren Blick hatte, haben wir es im nächsten Moment wieder vergessen. Genau das ist der Grund, warum man diese Themen immer wieder aufrühren soll. Jetzt wird's konkret. Die Wesen sind während ihrer Jugend erfüllt vom Jugendrausch, Betonung Rausch, von dem betört sie in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führen. Da ist zunächst mal eine ganz allgemeine Feststellung, dass der Mensch, verallgemeinere jetzt, oder der Buddha verallgemeine, dass der Mensch schlechthin von einem Rausch beherrscht ist. Und offensichtlich sehr verbreitet und offensichtlich ohne Alkohol und ohne Drogen. Also ein Rausch, der vorhanden ist, aber den man gar nicht so merkt, weil man nicht etwas zu sich nimmt, das diesen Rausch immer wieder neu hervorbringt. Das Dumme dabei ist, dass durch diese Trübungen des Herzens wir keinen klaren Blick für die Realität haben. Wir haben einen Realitätsverlust, wir sind in einem gewissen Sinne blind für die Dinge. Und diese Blindheit, gepaart noch mit unkontrollierter Energie, macht uns leichtsinnig, übermütig, unbesonnen. Da kann man sich vorstellen, was dabei herauskommt. Und die Thematik Rausch, werden wir sehen, taucht dreimal auf, in drei unterschiedlichen Varianten manifestiert er sich. Und der erste Rausch ist sozusagen konkretisiert am Beispiel Jugendrausch. Der Jugendrausch, was passiert da? Der lässt, wenn man sich das mal anguckt, vor allen Dingen die Unbeständigkeit des Körpers und der Körperschönheit übersehen. Dabei entsteht die Neigung, dass man sich sehr schnell auf seine gewohnten Kräfte und Fähigkeiten verlässt und glaubt, dass das immer so ist. Ein bisschen abstrakt formuliert ist das sogenannte erste Daseinsmerkmal, das uns aus dem Blick gerät. Das erste Daseinsmerkmal ist die Wandelbarkeit, ist Vergänglichkeit, ist das, was so schön Anicca heißt. Jugendrausch bei jungen Leuten kann man sich noch gut vorstellen. Ja, weil ein junger Mensch erlebt ja die Fülle seiner körperlichen Kraft, vielleicht auch eine Schönheit noch, eine Attraktivität des Körpers. Er merkt gar nicht, was auf ihn zukommt, weil er nichts anderes erlebt hat, als das, ach, ist doch alles in Ordnung. Vielleicht bemerkt er diese Tatsache bei dem einen oder anderen, vielleicht bei der Oma und beim Opa, aber er bezieht es nicht auf sich selbst. Und die Folgen davon, er verhält sich falsch, nicht? Negative Resultate müssen daraus hervorgehen. Und warum? Ja, weil die richtige Orientierung, der klare Blick fehlt. Der Buddha spricht hier von schlechtem Wandel als Ergebnis. Ich sage, dass schlechter Wandel jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass einer unmoralisch gleich sich benimmt oder dass einer übel handelt, sondern es ist eher so, dass er die Prioritäten in seinem Leben nicht richtig setzt. Er setzt seine Zeit nicht so wirklich nutzbringend ein, wie das sein sollte. Er hat keine Langzeitperspektive. Er ist fixiert auf das momentane Erleben und meint, das ist es und so bleibt's. Und da kommt natürlich auch einer meiner Lieblingssätze aus dem Dhammapada, der altert nach Ochsenart. Ja, so heißt es in einem Vers. Nach Ochsenart altern heißt, die Leibesfülle nimmt zu, aber das geistige Wachstum bleibt aus. Da im Kopf nimmt nichts zu. Das Verständnis für das Leben und für die Realität nimmt nicht zu. Und so kommt es, dass man auch im Alter noch jugendlichen Blödsinn macht. Ja, also dass man als alter Knacker noch eine Frau heiratet, die 30 Jahre jünger ist als man selbst. Dass man vielleicht die unsinnigsten Schönheitsoperationen über sich ergehen lässt, weil man merkt, hoppla, da hast du was versäumt im Leben. Oder dass man sich in einen Sportwagen noch reinklemmt, aus dem man nachher nicht mehr rauskommt, so recht, wenn man irgendwo angekommen ist. Also das umreißt ein bisschen die Problematik des Jugendrauschs. Und deshalb sagt der Buddha, so jetzt sage ich euch, wie damit umzugehen ist. Wer aber jene Tatsache öfter bei sich erwägt, bei dem schwindet dieser Jugendrausch entweder ganz oder er wird abgeschwächt. Also die Abhilfe, die der Buddha anbietet, ist eben, einen realistischen Blick auf die Dinge zu wagen, hinzugucken, was sich abspielt, was sich sozusagen tut, damit man auch das versteht, worin man verstrickt ist, was uns tagtäglich begegnet. Und dafür gibt es ein schönes, kann man fast sagen, Gleichnis, das Gleichnis der Götterboten, die im Leben immer mal wieder auftauchen als gute Gelegenheit für Einsicht, dem er aber, wie so schön passt, an sich vorüberziehen lässt, ohne dass man sie zur Kenntnis nimmt. Und es mag sein, ich glaube, es ist sogar häufiger, als man denkt, dass diese Götterboten am Ende des Lebens wieder auftauchen. Wenn man nämlich eine Bilanz zieht, was war denn mit meinem Leben, was habe ich denn daraus gemacht? Und dann am Ende feststellt, hoppla, also so toll war das nicht, wie mein Leben an manchen Punkten verlaufen ist. Und in den Lehrreden wird das manchmal sozusagen mythologisch dargestellt, indem diese Lebensbilanz gewissermaßen in Szene gesetzt wird, wo der Richter der Schatten einen Verstorbenen befragt. Was hast du denn in deinem Leben gemacht? Was hast du denn da gelernt oder eben nicht gelernt? Und diese Szene will ich euch auch mal vortragen, weil das eine Art auch Kontemplation ist, die man gleich als Instrument benutzen kann, um sich dem Thema zu widmen. Also, der König der Schatten, der Richter der Schatten spricht: O Mensch, sahst du nie unter den Menschen eine Frau oder einen Mann im Alter von 80, 90 oder 100 Jahren? Abgelebt, gekrümmt wie Dachsparren, gebückt auf eine Krücke gestützt, schlotternden Ganges dahinschleichend, sich mit verwelkter Jugend, mit abgebrochenen Zähnen und ergrautem Haar oder kahl, mit wackelndem Kopfe voller Runzeln, die Glieder mit Flecken bedeckt? Ja, o Herr, solche habe ich gesehen. Und der König Yama sprach, und dachtest du nicht daran, o Mensch, der du Verstand besitzest und alt genug bist, auch ich bin dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen? So lass mich denn Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken. Jener aber sprach, o Herr, ich war außerstanden. O Herr, ich war leichtsinnig. Und König Yama sprach, o Mensch, aus Leichtsinn hast du weder in Werken, noch in Worten, noch in Taten, noch in Gedanken Gutes getan. Wahrlich, gemäß deinem Leichtsinn wird man dir's vergelten. Also hier zeigt sich sozusagen in Szene gesetzt die unbewusste Fehleinschätzung, ich bin jung und ich bleib's. Was passiert? Das Alter als die feststehende Zukunft wird ausgeblendet und es wird auch der schleichende Prozess des Alterns ausgeblendet. Man merkt nicht, dass diese rieselnde Veränderung mit Beginn praktisch der Geburt einsetzt und irgendwann später mal endet. Nummer 2. Aus welchem Grunde aber soll man öfter bei sich erwägen, dass man der Krankheit unterworfen ist, der Krankheit nicht entgehen kann? Das ist die zweite Lebenstatsache. Ebenfalls noch auf den Körper bezogen, ist immer noch an dem Aspekt Körper. Und was passiert hier? Ein zweites Lebensmerkmal oder Daseinsmerkmal wird nicht zur Kenntnis genommen, nämlich im Wesentlichen hier Dukkha, dass im Leben einfach genug an Schmerz, Bedrängnis und Not durch Krankheit vorhanden ist, was man eigentlich, würde man sagen, gar nicht übersehen kann. Irgendwo kann man doch gar nicht übersehen, dass Menschen dauernd krank sind, aber die Wesen sind während ihrer Gesundheit erfüllt von Gesundheitsrausch, durch den sie betört in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führen. Also das ist eine weitere Form von Blindheit, die die Anfälligkeit und die Verletzbarkeit des Körpers ausblendet. Wenn man mal überlegt, was es bedeutet, seine Gesundheit zu erhalten, wird man relativ schnell feststellen, dass es ein höchst schwieriger Balanceakt ist. Nicht? Um diesen Körper, diesen Organismus fit zu halten, sind eine ganze Reihe von Bedingungen, Voraussetzungen da, wenn die nicht erfüllt sind, geht es sofort schief. Ja? Also wir brauchen Ernährung, wir brauchen Sauerstoff etc. etc., sonst kommen wir gleich aus dem Ruder. Tatsächlich kann man sagen, dass Gesundheit mehr ein Wunsch ist als Realität und der Ausdruck oder das Empfinden, was manche Menschen haben, ich bin gesund, ist schlicht und einfach eine Selbsttäuscherei oder eine Schönfärberei. Und mit Realität hat es gar nichts zu tun. Und ich erinnere immer wieder auch gern daran, wie Gesundheit im Pali definiert ist, Appamada, wenig Bedrängnis. Also Gesundheit heißt nicht alles perfekt, hundertprozentig okay. Man kann sich schon gesund nennen, wenn man wenig Bedrängnis hat. Und da gibt es ein schönes Wort, das der Buddha gegenüber Nakula Pitta, einem seiner großen Anhänger, mal ausspricht. Er hat das nämlich auch gemerkt, dass da ein Problem ist. Der Buddha hat ihm die folgende Botschaft mit auf den Weg gegeben, die jetzt nicht in unserer Lehrrede steht, die ich woanders hergeholt habe. Da sagt der Buddha, sich wahrlich ist dieser Körper gebrechlich und empfindlich. Wenn einer einen solchen Körper herumträgt und ihn auch nur für einen Augenblick als krankheitsfrei ausgibt, was sollte dies anderes sein als Torheit? Sagt das den Leuten auf der Straße mal. Ja? Sie werden sagen, ja, da ist Torheit unterwegs, aber woanders. Wieder gilt dasselbe, sagt der Buddha, aus dieser Fehleinschätzung, aus der falschen Selbsteinschätzung geht Fehlverhalten hervor. Und das kann man oft beobachten. Das ist Rücksichtslosigkeit, ein ausbeuterisches Verhältnis dem eigenen Körper gegenüber. Man achtet nicht darauf, wo seine Schwächen sind, wo seine Mängel sind, ja, wo seine Einschränkungen sind. Man beachtet nicht die Bedürfnisse, die der Körper signalisiert, weil man meint, ist alles in Ordnung, ich haushalte über meine Kräfte oft genug. Oder aber, dass man im Leben generell auf das falsche Pferd setzt, dass man einfach zu sehr auf Körperlichkeit setzt. Nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, aber nichts für den Kopf tun sozusagen. Also sportliche Aktivitäten, Fitnessüberbetonung, mehr auf Körperkraft und Körperleistung fixiert sein und darüber das eigentliche, das Entscheidende, die Läuterung der Psyche, also den geistigen Wachstumsprozess anzuschieben. Das vergisst man gern. Wer aber, so die Alternative des Buddha, jene Tatsache öfter bei sich erwägt, dem schwindet dieser Gesundheitsrausch entweder ganz oder er wird abgeschwächt. Wieder und immer wieder, sagt der Buddha, Hilfsmittel ist der rechte Anblick, ist die Konfrontation mit der Realität. Und es passt hier der zweite Götterbote ganz gut hin. Ich kürze das ein bisschen. Also Yama fragt wieder, O Mensch, sahst du nie unter den Menschen eine Frau oder einen Mann, krank, elend, schwer leidend, sich im eigenen Kot und Urin herumwälzend, die von dem einen aufgerichtet, von einem anderen wieder ins Bett gelegt wurden? Ja, Herr, ich habe solche gesehen. Und dachtest du nicht, oh Mensch, der du Verstand besitzest und alt genug bist, auch ich bin der Krankheit unterworfen? Kann der Krankheit nicht entgehen, so lass mich denn Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken? Jener aber sprach, O Herr, ich war außerstande, ich war leichtsinnig. O Mensch, aus Leichtsinn und, du wirst das erleben, was dir dein Leichtsinn eingebrockt hat. Die Aufgabe ist, die wir sozusagen aus dieser kurzen Schilderung ziehen können, dass wir uns frühzeitig ein umfassendes Bild über die Qualitäten unseres Körpers verschaffen. Und da ist es ein bisschen anders, als man so unmittelbar den Eindruck hat. Der wichtigste Aspekt scheint mir, dass selbst ein gesunder Körper, ja, der in jüngeren Jahren eine Quelle von Freude und Lust ist, mit fortschreitendem Alter immer mehr zu einer schweren Bürde wird. Das zweite ist, dass der Körper schon von der Geburt an eine Last ist. Also wenn man den Eindruck hat, ist ja eigentlich noch alles in Ordnung, aber näher betrachtet wird man feststellen, dass dieser Körper ständige Wartungs- und Reparaturarbeiten braucht. Man muss ihn nähren, man muss ihn kleiden, man muss ihn schlafen legen, man muss ihn pflegen, man muss ihn unter Umständen schöner machen und am Ende muss man ihn mit Aufwand und teurem Geld entsorgen. Das vom ersten Moment ist man sozusagen in dieser Leier drin. Wer einen Körper hat, hat sich damit rumzuschlagen. Und auch im allerbesten Moment, wenn wir sagen, jetzt fühle ich mich hundertprozentig wohl, das hat man ja auch selten mal, dass man, ach, jetzt könnte es so bleiben. Selbst dann ist unbewusst der Körper eine ständige Quelle von Unwohlsein. Das kann man beobachten, wenn man hier im Kreise sich einfach mal umguckt. Weil der Körper immer irgendwas an Unbequemlichkeit produziert. Entweder juckt es da muss ich mich kratzen, oder ist eine Spannung da muss ich den Kopf bewegen, oder hier wird es unbequem und ich rücke anders in meinem Sitz hin und her. Und das geht geradezu 24 Stunden am Tag, nur weil wir immer reagieren, immer auf dieses Unwohlsein eine praktische Antwort haben, merken wir nicht, welche Dauerbelastung und Dauerstress uns dieser Körper auferlegt. Ja. Es geht aber noch weiter, ja, wir sind noch nicht am Ende. Aus welchem Grunde aber soll man öfter bei sich erwägen, dass man dem Sterben unterworfen ist, dem Sterben nicht entgehen kann? Wir haben sozusagen das Muster der Belehrung des Buddha schon verstanden, aber das wird sozusagen noch präzisiert in Bezug auf das aktuelle Thema, weil mit dem Thema Tod, Zerfall die dritte körperbezogene Lebenstatsache aufgetaucht ist. Ja. Und dieser Dreiklang Alter, Krankheit, Sterben ist, kann man ruhig sagen, ein Menschheitsthema. Solange es Menschen gab, haben sie sich immer diese Fragen gestellt. Was ist das und warum ist das? Und es gibt eine längere Episode im Leben des Vorzeit-Buddha Vipassi, wo genau schon vor, Stichwort 91 Weltzeitaltern, dieselben Dinge wie heute auch noch auf der Tagesordnung standen. Und erinnert euch, wenn ihr die Geschichte kennt, dass der werdende Buddha Vipassi mit seinem Wagenlenker verschiedene Ausfahrten in den königlichen Park gemacht hat. Das waren insgesamt 4 Ausfahrten. Und dabei kam es zu 4 entscheidenden Begegnungen. Genau, Begegnungen mit den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Der Bodhisattva begegnet einem alten Menschen, einem Kranken, einem Verstorbenen und glücklicherweise am Ende auch einem Pilger, das heißt einem religiösen Sucher, jemanden, der sozusagen einen Ausweg aus dieser Situation sucht. Und das will ich auch einfach zur Illustration euch nochmal vorlesen, wie das geschildert wird, um zu zeigen, dass ich im Laufe einer langen Menschheitsgeschichte, die sozusagen kosmische Dimension annimmt, sich bis heute nichts geändert hat. Nachdem viele tausend Jahre vergangen waren, ließ sich Prinz Vipassi wieder von seinem Wagenlenker zum Park führen. Am Weg sei eine große Menschenmenge versammelt, die aus verschiedenfarbigen Kleidungsstücken eine Bahre machte. Er wandte sich an seinen Wagenlenker. Mein Lieber, warum macht diese Menschenmenge eine Bahre? Das Majestät ist für einen Toten. Nun lenke den Wagen zu diesem Toten. Ja, Majestät, antwortete der Wagenlenker und tat ihm, wie geheißen. Als der Prinz die Leiche des Toten sah, wandte er sich an seinen Wagenlenker. Aber warum nennt man ihn einen Toten? Man nennt ihn einen Toten, weil seine Mutter und sein Vater, seine Verwandten und seine Sippe ihn nicht mehr sehen werden. Und er wird sie niemals wiedersehen. Aber, mein lieber Wagenlenker, muss ich denn ebenfalls sterben? Bleibt mir der Tod ebenfalls nicht erspart? Wenn der König und die Königin, meine anderen Verwandten und meine Sippe mich nicht mehr sehen und werde ich sie niemals wiedersehen? Jeder muss sterben, Majestät, auch du. Niemandem bleibt der Tod erspart. Nun, mein lieber Wagenlenker, das genügt für heute mit dem Park. Lass uns zu den königlichen Gemächern zurückkehren. Es kommt ein bisschen seltsam vor, warum ein erwachsener Mensch, der nicht der Dümmste ist, etwas, was vor Augen liegt, offensichtlich ist, doch nicht wirklich kapiert, es nicht in sein Bewusstsein dringt. Und das passiert genau, aber so ins Bewusstsein drängt, dass dem Jungen Vipassi klar wird, das ist nicht etwas, was da außen nur geschieht, was ich mir im Film quasi angucken kann, sondern ich sehe mich da selbst, ich bin davon genauso betroffen und mit mir wird es genauso enden. Und da passiert natürlich was Entscheidendes, weil in dem Moment, wo die eigene Betroffenheit wirklich deutlich ist, da kriegt der Junge einen Kick sozusagen. Da beginnt seine eigene Suche. Er sagt, das, wenn das so ist, nee, dann will ich damit nichts zu tun haben. Dann mache ich jetzt nichts mehr anderes, als eine Alternative zu suchen. Das war der Beginn einer Suche, an dessen Ende für Vipassi die Todlosigkeit steht. Und das ist ein Programm, wenn ihr so wollt, das heute noch genauso gilt und genauso praktisch auch vollzogen werden kann. So, was habe ich beschrieben? Das, was der Buddha den Lebensrausch nennt. Der Lebensrausch, der die Menschen ja narrt und ihn übersehen lässt, seine eigene Begrenztheit und Machtlosigkeit. Wir nennen diesen Körper, von dem reden wir ja oft, unser Ich und merken nicht, dass wir über dieses Ich überhaupt nicht verfügen können. Wir können dem Körper nicht sagen, bleib am Leben, solange ich will, bis ich dir sage, so ist genug. Nein, dieser Körper, diese körperlichen Prozesse unterliegen eigenen Prozessen und die kümmern sich relativ wenig um das, was wir wollen oder nicht wollen. Der Tod zeigt, wenn man so will, insbesondere die Nicht-Ich-Haftigkeit dieser Existenz. Kann man auch sagen, das ist das dritte Daseinsmerkmal, das hier im Vordergrund steht. Das heißt letztlich die Nicht-Beherrschbarkeit unserer physischen Existenz. Die Wesen sind während ihres Lebens erfüllt vom Lebensrausch, durch den betört sie in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führen. Also hier dieselbe Konsequenz wie bei den anderen Beispielen auch. Das abstrakte Wissen, wir alle sind sterblich, das nützt allein nichts. Es muss sozusagen klar werden, das Stichwort Ausnahmslosigkeit. Immer ist die Frage, merke ich, dass mich das was angeht oder sehe ich nur als Zuschauer auf das Ganze? Wir alle müssen sterben, genügt nicht. Ja? Und die Erfahrung, ja, alle müssen sterben, aber ich lebe ja doch, ist das Tückische dabei, das uns immer wieder täuscht und nicht merken lässt, um was es wirklich geht. Ergebnis ist, dass wir in unserem Alltagshandel einfach zu kurzsichtig sind. Wir leben für den nächsten Moment oder für den übernächsten Moment, aber wir wenden nicht oder nicht genügend Kraft auf für das Wesentliche, sozusagen, um eine Fernperspektive zu entwickeln. Und Fernperspektive heißt für mich nicht nur bis zur Rente, sondern Fernperspektive heißt auch, dass wir gucken, wie geht's denn mit uns jenseits des Todes weiter? Können wir jetzt etwas tun, was die Zeit nach dem Tod uns so gestaltet, dass wir sagen können, ja, besser als vorher, zumindest nicht schlechter als vorher. Also, diese Kontemplation mahnt, wie vorher auch schon, dass man das Leben nutzt, um heilsame Dinge zu tun und nicht um irgendwelchen Blödsinn, der einem gerade einfällt oder zu dem uns unsere Neigungen und Triebe jeweils drängen. Die Antwort kennt ihr schon. Wer sich die Dinge anguckt, reflektiert, kontempliert, der kommt aus dieser Nummer raus, der ist in dieser Gefangenschaft nicht wirklich drin, der kann sich befreien. Und wieder tritt unser Freund Yama auf die Bühne und stellt die Frage, O Mensch, sahst du nie unter den Menschen eine Frau oder einen Mann einen oder zwei oder drei Tage nach dem Tode aufgeschwollen, von blauschwarzer Farbe, mit Eiter bedeckt? Und dann geht der Dialog so weiter, wie ich ihn vorhin geschildert habe. Ja, ja, das habe ich gesehen. Und welche Konsequenzen hast du gezogen? Ei, keine. Ich habe nicht gecheckt, um was es geht. Ich war leichtsinnig, habe in den Tag hineingelebt und jetzt bin ich tot und wundere mich selbst. Also die Kontemplation erfolgt nach demselben Muster. Hingucken, was ist. Aber in diesem Fall vielleicht noch mit einem zusätzlichen Akzent, dass man sich fragt, Wie oft habe ich denn diese Situation schon erlebt? Wie oft bin ich denn gestorben? Wie oft wiedergeboren und wieder gestorben und wieder geboren und wieder gestorben? Und wie oft habe ich das gegebenenfalls noch vor mir, wenn ich jetzt nicht die Weichen anders stelle? Aufgabe: Horizont erweitern, Weichen stellen und das Leben anders ausrichten, als wir es bisher getan haben. Jetzt nimmt unsere Lehrrede eine kleine Wendung. Ich hatte gesagt, wir beschäftigen uns bis jetzt mit den Körpereigenschaften und dem, was daraus sich ergibt. Jetzt wird das Thema etwas variiert. Aus welchem Grunde soll man öfter bei sich erwägen, dass man von allem Lieben und Angenehmen scheiden und sich trennen muss? Ich meine, mit dem Thema Tod ist das Thema Trennung und Abschied schon indirekt eingeführt. Weil mit dem Sterben muss man wirklich von vielem Abschied nehmen. Man kann auch sagen, man muss von allem Abschied nehmen. Oder anders formuliert, der Tod ist ja eine große bis totale Enteignung. Wir nehmen Abschied vom eigenen Körper, von unseren Mitwesen. Man kann geradezu sagen, man muss Abschied nehmen von der Welt, wie wir sie bisher gewohnt waren. Aber der Buddha kehrt gerade diesen Aspekt des Nicht-Zusammenbleiben-Könnens, des Abschied-Nehmen-Müssens nochmal deutlich hervor, weil das im Leben ja auch eine besondere Rolle spielt. Wenn man es ein bisschen abstrakt formuliert, bisher hatten wir das Thema Ich, wie empfinde ich diesen Körper als Ich? Jetzt geht es um die Thematik, was zähle ich denn zu mir, was zähle ich zu dem, was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist, also wie gehe ich mit dem um, was mir und mein ist. Besitz oder Wohlstand oder einfach das, was man zu einem Ich zählt. Denken wir dran, dass das Wohlbefinden des normalen Menschen weitgehend abhängig ist von den äußeren Umständen. Es ist ein Unterschied, ob die materiellen Gegebenheiten angenehm sind oder unangenehm. Es ist ein Unterschied, ob die Menschen, mit denen ich zusammen bin, ob das ein harmonisches Verhältnis ist oder ob es da knirscht und knatscht. Also der Mensch ist abhängig von dem, was er um sich herum hat. Und das Dumme dabei ist, dass auch hier Instabilität und fehlende Verlässlichkeit auf der Tagesordnung ist. Das ist der springende Punkt. Es ist garantiert, dass von allem, was wir ich und mein nennen, mir und mein nennen, dass wir uns davon trennen müssen. Und dass alles, wozu wir sagen, das ist mir lieb und angenehm, dass das alles irgendwann mal aufhört. Besitz schwindet, vertraute Wesen sind irgendwann nicht mehr da. Die Erlebnisse, die wir haben, rieseln einfach dahin, die können wir nicht festhalten. Erinnerungen verblassen sogar. Fähigkeiten, über die wir lange verfügt haben, hören plötzlich auf, uns zur Verfügung zu stehen. Entweder wir lassen die Dinge zurück, spätestens im Tod, oder die Dinge lassen uns zurück, indem sie kaputt gehen, verschwinden oder irgendwie gestohlen werden oder sonst wie, aus unserem Leben verschwinden. Und jetzt gibt der Buddha den Hinweis, was sozusagen der entscheidende Punkt bei dieser Frage ist. Er sagt nämlich, die Wesen sind zu dem, was sie lieben, was ihnen angenehm ist, in begehrlichem Verlangen entbrannt, durch das sie betört in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führen. Der springende Punkt ist also nicht die Dinge selbst, sondern unser Verhältnis zu ihnen. Und das Verhältnis von Mensch zu Umwelt, zu den Dingen, zu den Erscheinungen, ist nicht objektiv sachlich, sondern es ist ein emotionales. Wenn der Buddha sagt, die Dinge sind einem lieb oder unlieb, sagt er nichts anderes, als wir haben Verlangen nach dem einen, wir haben eine Neigung zu gewissen Dingen, wir mögen das eine und mögen anderes nicht. Menschen sind Karma-Wesen, es sind Wesen, die von ihren Wünschen geprägt sind. Und dieses begehrliche Verlangen, wie der Buddha sagt, ist immer auch mit Verblendung verbunden. Das bedeutet, dass man den wahren Wert der Dinge nicht richtig einschätzen kann. Nicht? Schönes und Unschönes, das ist der eine Knackpunkt, ist immer nur im Wechsel zu haben. Also wir können nicht sagen, ich will ein Leben, wo es nur schön ist und nur angenehm ist, sondern wir können sicher sein, das eine wechselt mit dem anderen ab. Und dieses Verhältnis hat der Buddha sehr schön in den acht weltlichen Dhammas zusammengefasst, die, wenn man so will, das Leben sozusagen reduziert auf acht Grundphänomene, die immer wieder auftauchen. Das eine ist Gewinn und Verlust. Das andere ist gesellschaftlicher Aufstieg, gesellschaftlicher Abstieg. Das eine ist Lob, das andere ist Tadel, das eine ist Glück und das andere ist Schmerz. Das ist das Leben sozusagen in einem Satz präsentiert. Und wir haben den Hintergrund, wer zu dem einen begehrliches Verlangen hat, muss notwendigerweise auf die Nase fallen, weil dieses begehrliche Verlangen nicht auf Dauer befriedigt werden kann. Und nebenbei gesagt, sollte man bei Karma Dinge nicht aus dem Auge verlieren, für das, was man an Freude und Glück erlebt, das gibt's ja auch, ist aber unter dem Strich der Aufwand immer größer als der Effekt. Ja, wir zahlen immer einen zu hohen Preis für das bisschen Schöne, das wir im Leben haben. Merken wir nur zu spät. Und hier gilt dasselbe, wer in dieser Verblendungssituation ist, im Nichtsehen von Wirklichkeit, hat das Nachsehen, weil er immer erfahren muss, dass sich die Dinge anders entwickeln, als er sich das ausgedacht hat. Und insbesondere wird das deutlich auch im Pali-Kanon immer wieder mal thematisiert, ist die Situation eines Verlustes. Ja, also gibt es eine Belehrung, wo ein Vater zu dem Buddha kommt und sagt, ich habe meinen Sohn, mein kleines Bübchen sozusagen verloren und ich mache nichts anderes mehr, als zum Grab zu gehen und zu fragen, wo bist du, mein Bub, wo bist du? Ja, aber ist nicht da. Und der Buddha sagt, ja, ja, so ist das. Wer Liebes hat, der hat Leiden. Ach, der Mann, das ist doch verrückt, was du da sagst. Also ich habe meinen Sohn doch geliebt, das ist doch angenehm für mich, das war doch lieb und schön und gut, dass ich den hatte. Aber du sagst, na, guck doch, wo Liebes ist, ja, da hat man was von, aber wo Liebes ist, ist immer auch Leiden. Naja, der sagt, das ist ein Dummschwätzer, also hat es nicht so formuliert, aber hat das so gedacht und ist ausgerechnet zu den Würfelspielern hin, ne? Und hat gesagt, du, der Buddha hat mir das erzählt, was haltet ihr davon? Er sagt, lass den Buddha sein, du hast recht, wo Liebes ist, da ist Liebes und sonst gar nichts. Ja. Das ist die typische Verblendungssituation, das bisschen an Schönem und Angenehmen sehen, aber eben nur das bisschen, das im Vergleich zur Gesamtrechnung eben immer relativ wenig ist. Wer aber diese Tatsache erwähnt, bei dem schwindet diese Begehrlichkeit, die ist einfach weg, weil man sie durchschaut. Und hier taucht unser Götterbote Yama nicht auf. Ich habe eine andere kurze Betrachtung ausgewählt, die auch zeigt, wie wir besser mit den Dingen um uns herum umgehen. Da heißt es, wie wenn ein Mann ein Darlehen aufnimmt und sich von dem Geld einen Wagen mit kostbarem Schmuck und Edelsteinen belädt und mit diesem geborgten Schatz versehen und versorgt über den Marktplatz fährt. Und die Leute sehen ihn und sagen, reich wahrlich ist dieser Mann, so können Reiche den Reichtum genießen. Aber wo ihn dann Gläubige treffen, da ziehen sie eben ihr Eigen zurück. Was meinst du wohl, Hausvater? Genügte das, um diesen Mann zu verstören? Darlehen gleich sind die Sinnenlüste. Und das ist eine der Grundmetaphern, die der Buddha gebraucht. Er sagt, ja, es gibt in dieser Welt Dinge, die Freude machen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber die sind nur geliehen. Alles, was man in der Welt sozusagen zur Verfügung hat, ist bestenfalls geliehen, wenn man überhaupt drankommt. Aber wer weiß, wie das mit Darlehen ist? Man muss sie abzahlen und mit Zinsen abzahlen. Man kommt nicht drum herum, noch mehr da reinzubuttern, als man vorher aus dieser Situation herausgezogen hat. Und das ist die Botschaft, die der Buddha hier vermittelt. Es gibt in dieser Existenz nichts, wo man sagen kann, das ist wirklich mein Eigen. Das ist alles nur für kurze Zeit Geliehenes. Und es ist gut, wenn man sich das vor Augen führt, dann wundert man sich nämlich nicht mehr so besonders, wenn die Dinge irgendwann verschwinden oder uns entzogen werden. Das ist der eine große Block in unserer Belehrung, aber jetzt kommen wir an eine Wende oder an einen Wendepunkt. Wenn man sich diese Themen, die ich mal kurz angerissen habe, vor Augen führt, dann wird man sagen müssen, das sind alles so Themen, die normalerweise nicht sehr beliebt sind. Also wer redet gern mal über Alter, Krankheit und Tod? So mit emotionaler Beteiligung. Nicht wirklich. Also das sind so Dinge, die man eher beiseite schiebt, wenn man nicht gerade gezwungen ist. Ihr habt noch Zeit, kommen wir später dazu. Ja? Der Buddha ist damit ganz anders verfahren. Im Gegenteil hat er gesagt, so, da gucke ich jetzt mal hin. Und er hat zwei Fragen gestellt. Die eine Frage ist, kann man diesen Lebenstatsachen begegnen, ohne darunter zu leiden? Hat eine doppelte Antwort gegeben. Erstens, wir müssen akzeptieren, dass Alter, Krankheit, Tod getrennt werden, dass diese Tatsachen bestehen. Kann man nicht leugnen. Aber es ist mitnichten ausgemacht, dass man darunter leidet. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und die zweite Frage, die er gestellt hat, gibt es denn eine Möglichkeit, auf Dauer für immer und vollständig von diesen Leidens- und Lebenstatsachen frei zu werden? Seine Antwort, ja, die gibt es. Und diese Antwort, das ist sozusagen der positive Teil, der zukunftsträchtige Teil in dieser Lehrrede, der kommt jetzt, und zwar unter der Überschrift Karma. Das ist die fünfte Betrachtung, mit der wir jetzt zu tun haben. Aus welchem Grunde aber soll man öfter bei sich erwägen, Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht. Und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Der Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Tatsache, dass alle Erscheinungen dieser Existenz ausnahmslose gestaltet sind. Sie sind sozusagen ins Dasein gebracht, sie sind gewirkt, sie sind sozusagen aus einer Aktivität hervorgegangen, nämlich durch körperliche, sprachliche oder geistige Aktivitäten, wie der Buddha sagt. Anders formuliert, alle Inhalte unseres Erlebens, also was uns im Leben entgegentritt, ist letztlich nichts anderes als sichtbar gewordenes früheres Tun. Und das hat schon einen entscheidenden Geschmack, sozusagen, was eine bessere oder gute Zukunft angeht. Und diese enge Beziehung zwischen Tun und Erleben, Wirken und Erleben, hat der Buddha, wie ihr eben gehört habt, in verschiedenen Facetten nochmal näher beleuchtet. Es ist gut, dass wir das nochmal uns klar machen auch. Er sagt zunächst, wir sind Eigner der Taten. Was heißt das? Das Materielle in unserem Leben ist danach nicht der entscheidende Besitz. Was wichtiger ist, wir sind mit unseren Taten verbunden. Am Lebensende werden wir alles, was auf dem Sparbuch ist und alles, was im Haus ist und im Hof ist und irgendwo uns gehört, das lassen wir alles zurück. Aber unsere Taten oder die Früchte unserer Taten lassen wir eben nicht zurück. Das ist, was wir mitnehmen, was wir besitzen. Wir sind Erbe der Taten. Das ist praktisch die Fortsetzung von dem. Wenn wir in ein neues Dasein treten, dann fangen wir nicht mit Null an, sondern wir haben eine Hinterlassenschaft, die jetzt präsentiert wird. Das sind entweder Schulden aus dem früheren Leben oder Guthaben. Wir begegnen da nichts Fremdem, sondern als Erbschaft, das begegnen wir dem, was wir selbst ja in Gang gesetzt haben. Wir sind den Taten entsprossen. Das bezieht sich auf unsere Person. Es ist nicht so, dass der liebe Gott uns geschaffen hat, Atem eingehaucht hat und da sind wir. Hier wird gesagt, nein, wir selbst, so wie wir mit unseren körperlichen Eigenschaften auftauchen, mit unseren Fähigkeiten, wir sind sozusagen Eigengeschöpfe. Wir haben uns selbst in die Gänge gesetzt und sind jetzt so da, wie wir uns gemacht haben. Wir sind mit den Taten verknüpft. Das hätten wir gern, dass man üble Taten sozusagen in Vergessenheit geraten lässt. Hoffentlich hat es keiner gemerkt, ja, hoffentlich kriegt es keiner mit. Und irgendwann mogeln wir uns durch, irgendwie finden wir einen Trick, um die Folgen zu vermeiden. Aber hier wird gesagt, vergesst es einfach. Man ist mit den Taten und seinen Ergebnissen verflochten. Und das oft über lange, lange Zeiträume hinweg, über mehrere Existenzen hinweg. Das Letzte ist das Entscheidende für uns, wo der Erwachte sagt, wir haben unsere Taten zur Zuflucht. Also das lässt mal aufhorchen, weil wenn gesagt wird, Taten sind auch Zuflucht, dann heißt es doch, es gibt gute Aussichten. Ja? Also Aktivitäten sind unsere Chancen. Aktivitäten, unsere Handlungen bergen auch Freiheitsmöglichkeiten. Und man kann durchaus sagen, sie verheißen letztendlich Rettung. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze gestaltet und einleitet. Den Wesen eignet schlechter Wandel, sagt der Buddha. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Das ist einfach nur die Bestätigung jetzt unter der Perspektive von Karma, dass untaugliches menschliches Verhalten nicht zu übersehen ist. Aber man fragt sich, wenn das Gesetz von Karma, Ursache und Wirkung, Säen und Ernten, wenn das stimmt, wieso denn Menschen trotzdem dummes Zeug machen, wovon das Ergebnis doch nichts Vernünftiges ist, sondern eher Schmerzhaftes? Fragt man sich, warum machen die Leute dumm Zeug, wenn was Dummes dabei rauskommt? Und die Antwort sehe ich in doppelter Weise. Auf der einen Seite werden einfach die Zusammenhänge zwischen zwischen Wirken und Erleben nicht gesehen. Und ja, auch im alten Indien war das nicht anders. Da gab es Leute, die gesagt haben, das Leben ist vorbestimmt von einer höheren Macht, von einem Gott. Du kannst machen und lassen, was du willst. Dein Leben ist vorbestimmt. Das nennen wir heute Kismet so ungefähr. Ja. Andere haben gesagt, es gibt überhaupt keine Regel. Was sich da tut, ist Chaos. Vielleicht hast du Glück, dann kommst du gut bei weg. Vielleicht hast du Pech, dann kommst du eben nicht gut bei weg. Das Leben hat keine Gesetzmäßigkeit. Das ist alles vom Zufall bestimmt. Eine dritte Variante gab es auch, bei den Chinas insbesondere. Die kannten das Karma-Gesetz. Und die haben gesagt, ja, das Erleben ist abhängig von Karma, aber alles abhängig vom früheren Karma, was früher passiert ist, insbesondere was im vorangegangenen Leben passiert ist. Das ist dem Erwachten schon nah, aber auch noch falsch. Und das waren die Lehren, die es im alten Indien gab. Mit anderen Worten, da glaubte man nicht ohne Einschränkung an Karma. Das gab es, diese Lehre, aber nicht sozusagen generell. Und vor den anderen Lehren hat der Buddha immer gewarnt, weil er gesagt hat, das macht Menschen hilflos und schutzlos. Wer diese Lehren akzeptiert und ergreift, der verdammt sich selbst zur Passivität. Der sagt nämlich im Grunde, ich kann nichts machen, ich kann nur zuschauen. Und deshalb war für den Erwachten die Karma-Lehre die entscheidende Lehre. Und wir haben aus den Zeilen vorher schon oder zwischen den Zeilen vorher schon herausgelesen, dass der Buddha den Menschen eine Wahlmöglichkeit unterstellt. Er sagt, ihr seid nicht einer Lebenssituation ausgeliefert, ihr habt eine Möglichkeit, euch zu wählen, wie ihr in dieser jeweiligen Lebenssituation euch verhaltet. An dem Beispiel Alter, Krankheit, Tod kann man das ja sehen. Man kann diesen Tatsachen blind reaktiv, sozusagen rauschhaft begegnen, oder man kann denselben Tatsachen mit Durchblick, mit Weisheit, mit geistiger Klarheit begegnen. Und das ist ein Punkt, den kann man nicht oft genug immer wieder hervorkehren, dass Karma zwei Facetten hat. Das konkrete Erleben, also das, was den Menschen in ihrer Existenz begegnet, ist immer aus zwei karmischen Quellen gespeist, aus zwei. Einmal aus dem, was man früher gemacht hat, ja, vergangene Aktivitäten, vergangenes Karma, das jetzt auftaucht, sozusagen als karmisches Rohmaterial. Das ist das, was wir uns sozusagen selbst präsentiert haben, das kommt jetzt. Aber der wichtigere Teil oder der genauso wichtige Teil ist, wie gehe ich jetzt mit diesen Dingen um? Und da habe ich die Wahlmöglichkeit, es heilsam zu tun oder unheilsam zu tun. Und diese beiden Komponenten zusammen, vergangenes Karma und momentanes Reagieren, Agieren, das ist das, was unsere Daseinswirklichkeit bestimmt. Ich muss an einem Beispiel vielleicht mal klar machen, wenn man in eine Küche geht oder in den Keller oder in den Speiseraum, da findet man bestimmte Dinge vor, ja? Lebensmittel. Das ist sozusagen unser altes Karma, das ist das, was wir momentan vorfinden. Das hat alles seine Gründe, warum das da ist. Ja? Aber die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit diesen Materialien um? Ein schlechter Koch wird aus den besten Rohmaterialien nichts Vernünftiges auf den Tisch bringen. Aber ein guter Koch wird selbst aus, ich will nicht sagen minderwertigem, aber ein guter Koch macht aus nichts etwas. Und genau das ist die karmische Situation. Jeder findet sozusagen eine Speisekammer vor, die ist entweder prallvoll oder halbvoll oder halb leer. Aber was er mit diesen Dingen macht, das hat er doch jetzt in der Hand. Ja? Wenn er geschickt ist und gut ist, hat er jeden Tag etwas Gutes zu essen. Und wenn er zwei linke Hände hat, da ist die Speisekammer voll, aber es kommt nichts auf den Tisch. Das ist der Unterschied. Und das legt uns der Buddha nahe, zu erkennen, welches Potenzial Karma wirken hat, die Zukunft so oder so zu gestalten. Und das ist die Aufgabe, in seinen Worten das immer wieder zu erwägen, sich das vor Augen zu führen und die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, die Eigenverantwortlichkeit für unser Leben zu erkennen, zu aktivieren und dann zu akzeptieren erstmal und dann die entsprechenden Kräfte zu aktivieren. Und auch dazu eine kleine Betrachtung, die uns das ein bisschen näher bringt. Der Erwachte sagt, es ist eine völlige Unmöglichkeit, dass ich bei jemandem, der auf üble Weise handelt, spricht und denkt, erwünschte, erfreuliche, angenehme Ergebnisse einstellen. Wohl aber wird es so sein, dass ich bei jemandem, der auf üble Weise handelt, spricht und denkt, unerwünschte, unerfreuliche, unangenehme Erlebnisse einstellen. Und umgekehrt, es ist eine völlige Unmöglichkeit, dass ich bei jemandem, der auf rechte Weise handelt, spricht und denkt, unerwünschte, unerfreuliche, unangenehme Ergebnisse einstellen. Wohl aber wird es so sein, dass ich bei jemandem, der auf rechte Weise handelt, spricht und denkt, erwünschte, erfreuliche, angenehme Ergebnisse einstellen. Wer das verinnerlicht, der hat seine Zukunft in der Hand. Der weiß, wie sein Leben sich entwickeln wird und warum es sich so entwickelt. Ich komme so langsam zu Ende. Wir haben die 5 Betrachtungen sozusagen ansatzweise uns mal angeschaut, aber der Buddha gibt noch eine kleine Zugabe am Schluss, die dem Ganzen noch eine zusätzliche Wende und einen zusätzlichen Schub gibt. Er sagt nämlich jetzt, der edle Jünger erwägt nun bei sich also. Ich bin ja nicht der Einzige, dem Altern, der Krankheit, dem Sterben unterworfen ist, der von allem Lieben und Angenehmen scheiden muss, der Eigner und Erbe seiner Taten ist. Sondern wo immer es Wesen gibt, sage ich jetzt dazu, funktioniert so genauso. Und da haben wir ein kleines Problem, weil normalerweise, wenn irgendein Unglück passiert, egal welches, fragt man sich immer, ja warum ausgerechnet ich? Es gibt 8 Milliarden Menschen, ich muss nur krank werden, ja? Ich muss nun alt werden. Warum? Wenn ich das so vortrage, merkt jeder, das ist eine dumme Frage, weil das, worum es geht, eben nicht mir speziell vom Schicksal geschickt ist. Das Schicksal hat sich nicht mich ausgesucht und sagt, doch dem zeigen wir es mal, sondern das ist etwas, was universell ist. Und genau das ist das, was der Buddha hier tut. Er sagt, diese Eigenschaften, die ich aufgezählt habe, sind existenziell vorhanden. Jeder ist gleichermaßen betroffen. Wer ins Leben tritt, wer geboren wird, ist mit diesen Dingen konfrontiert. Und wahrscheinlich habt ihr es nicht rausgehört. Man überlegt oder überliest es auch relativ schnell. Die ersten 5 Betrachtungen, da hieß es immer, das sollte jeder tun. Jeder sollte das sich anschauen. Das hilft schon viel. Aber jetzt bei dieser 6. Betrachtung der Universalität, ja, heißt es, für den edlen Jünger gilt es. Und der edle Jünger oder der Jünger der Edlen, der ist eben jemand, der noch eine zusätzliche Perspektive hat. Das ganze Thema wird hier in einen umfassenden Rahmen noch eingebettet und sozusagen eine existenziell dauerhafte Lösung angeboten. Indem er nun diese Tatsache bei sich häufig erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er nun, wandelt ihn beharrlich, und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Habt ihr das gehört? Wer diesen Weg geht, beharrlich weiter geht, dem lösen sich die Fesseln und Neigungen schwinden. Auf Deutsch heißt das, die Problemlösung ist in Sicht. Der Weg ist da, man muss ihn gehen und dann ist ein Punkt zu machen. Dann ist genau die Frage von vorhin beantwortet, kann man frei werden von diesen 5 Lebenstatsachen? So frei, dass man nie mehr mit ihnen zu tun hat? Und der Buddha sagt, ja. Weil in dem Moment, wo sich der Pfad erschließt, wie es hier heißt, betritt man den 8-fachen Pfad. Und der 8-fache Pfad ist die Methode, die Vorgehensweise, die Dukkha letztendlich beendet. Und zwar völlig beendet und ja, für immer beendet. Und das wäre der Wunsch, den ich für uns alle hier nochmal ausdrücken möchte. Mögen wir den Weg finden oder wenn wir auf dem Weg sind, so beharrlich weitergehen, dass irgendwann wirklich ein Punkt gemacht werden kann und es gilt, getan ist, was zu tun war. Nicht? Die Last ist abgelegt. Nichts mehr darüber hinaus.